ist das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Julia Nihari-Kazen und Susanne Daubner.
Montagabend, hallo und ganz herzlich willkommen zu den Tagesthemen.
Einen schönen guten Abend.
Dass sich nach einem Gerichtsurteil in Frankreich sowohl der Kreml als auch etliche Rechtspopulisten extrem empört zeigen, das gab es so noch nie. Ausgerechnet aus dem Kreml heißt es, die Grenzen der Demokratie seien überschritten. Und von einer Kriegserklärung spricht Italiens stellvertretender Regierungschef Salvini. Es geht um Marine Le Pen. Hier, als sie gerade zum ersten Mal die Stichwahl bei der Präsidentschaftswahl in Frankreich 2017 erreicht hatte. Sie ist die Galionsfigur des rechtsradikalen Rassemblement National und hätte Chancen gehabt, in 2 Jahren die erste extrem rechte Präsidentin Frankreichs zu werden. Das war ihr Lebenstraum. Heute aber wurde sie wegen der Veruntreuung von EU-Geldern für die nächsten 5 Jahre als offiziell unwählbar erklärt und muss nun 2 Jahre lang eine Fußfessel tragen. Die Einschränkung ihrer politischen Bewegungsfreiheit dürfte sie aber am meisten schmerzen. Aus Paris, Friederike Hofmann.
Schweigend verlässt Marine Le Pen das Gericht in Paris. Da ist das Urteil noch nicht einmal zu Ende gesprochen. Dann die Entscheidung, mit der kaum einer gerechnet hatte, am wenigsten sie selbst. Die dreimalige Präsidentschaftskandidatin des extrem rechten Rassemblement National darf sich 5 Jahre lang nicht für ein öffentliches Amt zur Wahl stellen und das ab sofort. In den französischen Abendnachrichten eine wütende Marine Le Pen. Was die Richterin gemacht hat, sie hat mich für unwählbar erklärt, ab sofort, um zu verhindern, dass ich zur Präsidentin der Republik gewählt werde. Das hat sie deutlich gemacht. Wenn das keine politische Entscheidung ist, weiß ich auch nicht, was das ist. Die extrem rechte Le Pen zählt derzeit zu den beliebtesten Politikerpersönlichkeiten Frankreichs. Sie galt als eine der möglichen Nachfolgerinnen für Präsident Macron 2027. Sich noch einmal als Kandidatin zu bewerben, dieser Traum ist für sie heute wohl zerplatzt. Für das Gericht gilt es als erwiesen, dass Marine Le Pen als damalige Abgeordnete im Europäischen Parlament im Zentrum eines Systems stand, mit dem über Jahre Gelder zweckentfremdet wurden. Fürs Europaparlament angestellte Assistenten ihrer Partei haben demnach fast gar nicht in Brüssel oder Straßburg gearbeitet, sondern stattdessen für den Rassemblement National in Frankreich. Damit wurde die marode Parteikasse aufgebessert. Der Schaden insgesamt mehr als 4 Millionen Euro. Laut Verfassungsrechtler Benjamin Morel habe es ähnliche Strafen seit der Einführung eines Antikorruptionsgesetzes 2017 in Frankreich bereits gegeben. Dass die Nichtwählbarkeit aber sofort greift, sei ein verhältnismäßig hartes Urteil. Das Gericht hat in Erwägung gezogen, dass Gefahr besteht, dass Marine Le Pen erneut Gelder veruntreuen könnte. Und das wog schwerer als ihr Recht, als Politikerin wiedergewählt werden zu können. Marine Le Pen hat heute angekündigt, in Berufung gehen zu wollen. Dass es eine Entscheidung bis zur Präsidentschaftswahl 2027 geben wird, gilt eher als unwahrscheinlich. Und sie kann das Urteil vom Verfassungsrat prüfen lassen. Es gibt noch Wege für Marine Le Pen, aber das stürzt den Rassemblement National in eine Phase großer Unsicherheit, ohne zu wissen, ob es überhaupt möglich sein wird, sie aufzustellen. Als mögliche Alternative gilt der 29-jährige Parteichef Jordan Bardella. In der französischen Bevölkerung sorgt das Urteil für große Diskussionen. Bei den Gästen in diesem Café am Pariser Gare de Lyon merkt man, wie stark es polarisiert. Sie ist die natürliche Präsidentschaftskandidatin. Sie so zu stoppen, ist nicht normal. Man stiehlt so eine Kandidatur. Wir haben Gesetze, die muss man respektieren. Wenn man sich nicht daran hält, muss man eben die Konsequenzen tragen. Marine Le Pen gibt sich kämpferisch, will trotzdem an ihrer Präsidentschaftskandidatur festhalten. Ihre Partei hat Demonstrationen angekündigt.
Ja, was bedeutet dieses Urteil für Marine Le Pen, für Frankreich, aber auch die Rechtspopulisten in Europa und vielleicht sogar weltweit? Dazu ist mir von der Bertelsmann Stiftung die Politikwissenschaftlerin Daniela Schwarzer zugeschaltet. Guten Abend nach Gütersloh.
Guten Abend, Frau Senn.
Wie sehr hat dieses Urteil Frankreich tatsächlich überrascht?
Wir haben das eben in dem Beitrag gesehen. Die Bevölkerung reagiert, die Politik reagiert, die Medien reagieren. Es war eine Überraschung in der Härte, aber gleichwohl wurden in den vergangenen Tagen die möglichen Szenarien alle en Detail diskutiert. Insofern glaube ich, dass es insbesondere Marine Le Pen nicht wirklich überrascht haben kann. Sie muss damit gerechnet haben, dass hier ein sehr hartes Urteil fallen würde.
Und was genau bedeutet dieses Urteil nun für Marine Le Pen politisch, aber auch persönlich?
Es bedeutet, dass sie also verurteilt ist und nach jetzigem Stand nicht zur Wahl, zur Präsidentschaftswahl in 2 Jahren antreten kann. Sie bleibt vorerst im Parlament, aber sollte der aktuelle Präsident Emmanuel Macron das französische Parlament wieder auflösen, was er im nächsten Sommer wieder kann, dann wäre sie auch da nicht wählbar. Sie könnte auch unter einem anderen Präsidenten, vielleicht sogar dem jungen Parteichef Bardella, nicht Premierministerin werden. Das heißt also, ihre politische Karriere ist jetzt auf jeden Fall für die nächsten 5 Jahre beendet. Sollte es nicht so sein, dass ihre Revision erfolgreich ist und das Gerichtsurteil aufgehoben wird.
Schadet dieses Urteil denn auch Ihrer rechtsradikalen Partei oder profitiert die am Ende sogar womöglich?
Nun, zunächst einmal muss das Rassemblement National um die 4 Millionen Euro zurückzahlen. Ein Teil der Summe ist schon geflossen vor einigen Jahren, als das erste Mal enthüllt wurde, dass Gelder unrechtmäßig verwendet wurden. Aber natürlich bedeutet das für die Partei ebenso wie für Marine Le Pen zunächst einen Imageschaden. Und die Frage ist eben, und da haben wir heute Abend schon die ersten Anzeichen von gesehen, wie die Partei mit der Geschichte umgeht. Marine Le Pen stellt sich als Opfer, als quasi Märtyrerin dar. Und die Partei wird selber natürlich auch versuchen, diese Geschichte so zu drehen, dass sie Opfer der Justiz geworden sind. Da ist ein bisschen Ironie drin, denn Marine Le Pen hat sich noch vor 10 Jahren sehr lautstark in Frankreich geäußert zum Thema Korruptionsbekämpfung. Als damals andere Politiker dafür angeklagt und verurteilt wurden, dass sie öffentliche Gelder missbraucht haben, hat sie ein sehr hartes Vorgehen gegen Politiker gefordert, die so etwas tun. Und heute ist ihr das selber geschehen und damit muss die Partei auch umgehen. Es gibt Interviewmaterial, Bildmaterial, das Marine Le Pen damals und heute darstellt. Und dieser Widerspruch muss natürlich auch von der Partei bearbeitet werden.
Klingt fast so, als hätte sie dann doch mit einem so harten und überraschenden, offenbar vermeintlich überraschenden Urteil gerechnet.
Nun, es musste einkalkuliert werden. Und wenn man sich die französischen Medien in den vergangenen Tagen angeguckt hat, dann waren sehr viele Szenarien ins Detail ausbuchstabiert, unter welchen Bedingungen das Gesetz so oder so ausgelegt werden könnte. Und die Begründung des Urteils heute durch die Richterin war sehr detailliert und sehr akkurat. Und ich gehe davon aus, dass, zumal man das ja auch in der Presse schon lesen konnte, diese Überlegungen auch innerhalb der Partei und von Marine Le Pen selbst natürlich angestellt wurden.
Nun ruft der Rassemblement National ja zu großen Protesten auf. Wie sehr wird dieses Urteil Frankreich weiter spalten?
Frankreich hat eine ganz andere Protestkultur als wir in Deutschland und es gibt immer wieder Proteste auch in so politischen Fragen wie hier. Es geht hier um ein Gerichtsurteil, aber die Auslegung ist hochpolitisch und sicherlich werden Unterstützer des Rassemblement National auf die Straße gehen. Genauso wie vor 22 Jahren Frankreich sich erhoben hat, als der Vater von Marine Le Pen in der Präsidentschaftswahl in die Stichwahl kam. Da hat man sich gegen den Rechtsruck gestellt und hier kann es jetzt sein, dass Unterstützer der rechtspopulistischen Partei auf die Straße gehen, weil sie denken, dass dieses Urteil ungerecht war. Es ist sehr, sehr wichtig, dass jetzt sehr nüchtern darüber diskutiert wird, warum so entschieden wurde. Die Politisierung, die wir jetzt heute schon erlebt haben, dieses Urteils, ist meiner Ansicht nach gefährlich. Es ist sehr wichtig, bei den Fakten zu bleiben. Das hat heute in dem Urteilsspruch eine große Rolle gespielt, was alles nachgewiesen wurde. Aber wir haben das in dem Beitrag vorhin gesehen. Das Land ist gespalten. Es gibt sehr, sehr unterschiedliche Interpretationen, wie heute entschieden wurde, warum heute so entschieden wurde. Und das wird sicherlich Frankreich in den nächsten Tagen und Wochen sehr intensiv beschäftigen.
Und wie bewerten Sie die Entscheidung? Die wird ja heute sehr kontrovers diskutiert. Vor allen Dingen, dass sie eben nicht mehr bei den Wahlen antreten darf.
Nun, also die Begründung des Urteils ist, wie gesagt, sehr detailliert und sehr faktenbasiert. Und man sieht da eindeutig, dass tatsächlich große Summen aus dem Europäischen Parlament für nationalen Wahlkampf gebraucht wurden. Das ist in der Sache auf jeden Fall zu verurteilen. Und das ist gerade in Zeiten, wo das Vertrauen in Politik und Institutionen europaweit sinkt und Menschen in ihren eigenen Demokratien sagen, wir müssen genau hingucken, was an der Spitze des Staates passiert. Natürlich ist es genau da sehr, sehr wichtig hinzuschauen, was passiert. In der Urteilsbegründung wurde ganz genau dargelegt, warum denn auch die Entscheidung, dass Marine Le Pen sich nicht zur Wahl stellen kann, sofort implementiert werden muss. Da hat die Richterin sicherlich das Strafmaß voll ausgeschöpft. Ich kann das nicht beurteilen, ob sie da andere Optionen gehabt hätte. Aber das Gesetz existiert. Es war für den Fall sicherlich anzuwenden. Und wir dürfen nicht vergessen, dass hier nicht die Justiz irgendeine Schuld trägt, wie es heute schon gesagt wurde, sondern es ist ein Gesetz, das Parlamentarier verabschiedet haben, um Geldmissbrauch im Land zu bekämpfen. Und so hat die Richterin das ausgelegt. Und jetzt werden wir sehen, wenn Marine Le Pen in Revision geht oder also das Gerichtsurteil anzweifeln will, wie sie das bereits gesagt hat, ob sie damit durchkommt. Das müssen jetzt die französischen Gerichte der nächsten Instanz entscheiden.
Frau Schwarzer, danke schön für Ihre Einschätzungen nach Gütersloh. Danke für das Gespräch.
Ich danke Ihnen.
Und die Leiterin unseres ARD-Hörfunkstudios in Paris, Julia Borotta vom Westdeutschen Rundfunk, die hat zum Urteil gegen Marine Le Pen diese Meinung.
Dieses Urteil ist hart, mutig und fatal. Hart ist es, weil die Strafe der Nichtwählbarkeit sofort vollstreckt wird. Noch bevor die nächste Instanz in einem Berufungsverfahren entscheiden könnte, den Urteilsspruch abzumildern. Hart auch deshalb, weil das Gericht in seiner Begründung davon ausgeht, dass die Gefahr einer Wiederholungstat besteht. Es traut Marine Le Pen, der Favoritin für die nächsten Präsidentschaftswahlen, zu, rückfällig zu werden und auch auf nationaler Ebene erneut ein System der Veruntreuung zu etablieren. Mutig ist das Urteil, weil es zeigt, egal wie bekannt und einflussreich jemand ist, er oder sie bekommt vor Gericht keinen Bonus. Das Gericht hat sich nicht beeinflussen lassen, nicht von der lauten Empörung des Rassemblement National, nicht von dem leisen Unbehagen der politischen Konkurrenten Le Pens. Auch nicht von den ungewissen politischen Folgen dieses Urteils. Das beweist Mut. Aber das Urteil ist auch fatal. Denn nun wird der Rassemblement National sich erst recht als Opfer gerieren können und behaupten, die Richter missachteten den Volkswillen. Unterstützung erhält der RN dabei, kaum überraschend, von den Rechtsnationalen in Ungarn, Italien, Russland und den USA. Ich fürchte, der Rassemblement National hat jetzt einen hochwirksamen Spin für den nächsten Wahlkampf und der geht so. Wegen der verhassten EU und ihrer kleinlichen Finanzregeln, wegen einer überheblichen Justiz müssen wir auf unsere Marine, die Retterin der einfachen Leute, wie ihre Anhänger sagen, verzichten. Auch wenn alles daran falsch ist, es wird für die gemäßigten Parteien schwer werden, gegen diese Erzählung zu bestehen.
Die Meinung von Julia Borutta. Und wir schauen nach Myanmar. So hat die Militärjunta dort nur einen Tag vor dem verheerenden Erdbeben ihre vermeintliche Stärke gefeiert. Mit einer großen Parade, aber inzwischen 4 Tage später würden sich viele Menschen in dem schwer zerstörten Land vor allem starke Hilfe von der Regierung wünschen. Mehr als 2000 Menschen sind tot. Zehntausende werden noch vermisst. Die WHO hat heute die höchste Notfallstufe wegen akuter Seuchengefahr ausgesprochen. Außerdem tobt im Land weiter ein heftiger Bürgerkrieg. Die Militärregierung kontrolliert nur einen Teil von Myanmar, andere Teile die Rebellen. Der Rest des Landes ist umkämpft. Ja, und über die Situation im Katastrophengebiet berichtet Svea Eckert.
Retter, die Menschen nur noch tot bergen können. Am dritten Tag nach dem schweren Erdbeben vor allem Ernüchterung. Am ersten Tag des Bebens konnten wir noch Verletzte ins Krankenhaus bringen mit unseren 5 Rettungswagen. Aber seit dem zweiten Tag kommen nur noch Tote, die wir ins Leichenhaus fahren müssen. Häuser sind über Menschen zusammengebrochen. Tausende tot oder verletzt. Hunderttausende sind, so schätzen Hilfsorganisationen, obdachlos geworden. Die Lage in den betroffenen Gebieten spitzt sich weiter zu. Essen, Wasser, Hygieneartikel und vor allem Medikamente. Jede Hilfe wird dringend gebraucht. Sie wollen gern mehr davon leisten. Jeden Tag telefoniert Stefanie Heil von den Maltesern mit ihren Kolleginnen vor Ort. Von Thailand aus koordinieren sie derzeit lokale Helfer, frisches Wasser, Notunterkünfte. Doch aufgrund des Bürgerkriegs, der politisch instabilen Situation im Land fällt das schwer.
Wir haben jetzt im Rahmen der Soforthilfemaßnahmen gehört, dass humanitäre Helfer festgenommen wurden. Das erschwert natürlich die Situation vor Ort. Die Lage, Kommunikation ist eingeschränkt. Das ist auch nochmal ein Hinderungsgrund. Wir kriegen Teams, internationale Teams, nur sehr schwer in das Land. Die Einreisegenehmigungen werden da nicht bewilligt.
Die Generäle der Militärregierung. Hier zeigen sie sich im Staatsfernsehen. Sie bestimmen, wer ins Land darf und wer durch die Checkpoints im Land kommt. Deshalb arbeiten deutsche Hilfsorganisationen wie Projekt Burma e.V. mit Ortskräften zusammen. Die versuchen, mit Transportern in betroffene Kriegsgebiete zu fahren. Das kann gefährlich sein, denn die Militärregierung bekämpft die Rebellen weiter. Ein medizinischer Helfer schickt uns diese Nachricht von der Front.
Mortar.
Eine Granate des Militärs hat meinen Heimatort getroffen. Gestern Morgen. Obwohl wir dieses schlimme Erdbeben mit dieser schlimmen Zerstörung haben, machen sie weiter mit dem Krieg, um mehr Macht zu bekommen. Bis in die späten Abendstunden arbeiten sich Retter durchs Geröll. Das volle Ausmaß der Zerstörung, so ahnen sie, wird erst nach und nach in den kommenden Tagen sichtbar werden.
Für westliche Journalisten ist es praktisch unmöglich, ins Bürgerkriegsland Myanmar zu kommen. Deshalb verfolgt unser Korrespondent Florian Barth die Entwicklungen zurzeit vom thailändischen Grenzort Mae Sot aus etwa 650 Kilometer weit weg vom Epizentrum des Erdbebens bei Mandalay. Ja, Florian, was hörst du über die Situation in den betroffenen Gebieten?
Ja, hier in Mae Sot leben viele Menschen aus Myanmar im Exil und die versuchen jeden Tag Kontakt zu ihren Freunden und Verwandten im Erdbebengebiet zu bekommen. Das ist sehr schwierig, denn der Strom dort fällt häufig aus, das Mobilfunknetz ist brüchig. Aber wenn sie mal durchkommen, dann bekommen sie katastrophale Nachrichten von katastrophalen Zuständen. Also es soll dort ein Leichengeruch in den Straßen liegen, es gibt zu wenig Wasser, es gibt zu wenig Essen. Viele berichten auch, dass Hilfsorganisationen nur sehr spärlich und langsam kommen und in manche Gebiete auch überhaupt nicht.
Was besagen diese Zustände über das Krisenmanagement der Militärregierung?
Viele Menschen in Myanmar haben eine Sorge, und zwar die, dass die Militärregierung jetzt mitten im Bürgerkrieg die Hilfslieferung vor allem in Gebiete schickt, die sie selber kontrolliert und nicht in Regionen, wo die Rebellen die Kontrolle haben. Also die Menschen haben einfach in den vergangenen 4 Jahren seit dem Militärcoup erfahren, mit welcher Brutalität und Härte die Regierung gegen die eigene Bevölkerung vorgeht. Und viele trauen der Regierung eben auch zu, diese Naturkatastrophe jetzt für eigene Zwecke und Ziele zu verwenden.
Und obwohl das Land also dringend Hilfe braucht, dürfen ausländische Journalisten nicht über die Situation dort berichten. Warum genau?
Ja, das fragen sich viele. Normalerweise ist es ja so, je mehr Journalisten im Land sind nach einer Naturkatastrophe, je mehr Öffentlichkeit das Land bekommt, desto mehr Unterstützung gibt es auch international, desto höher ist die Spendenbereitschaft weltweit. Wir können uns das hier nur so erklären, dass die Militärregierung in Myanmar nicht möchte, dass die Weltöffentlichkeit sieht, was für katastrophale Zustände das sind im Land, und zwar unabhängig von dem Erdbeben. Es ging den Menschen ja auch schon in den letzten Jahren schlecht, und unser Eindruck ist, die Militärregierung möchte nicht, dass das nach außen dringt.
Danke dir, Florian, für diese Eindrücke und Einschätzungen von der Grenze zu Myanmar.
Gerne, vielen Dank.
Und Sie können spenden für die Menschen in den Erdbebengebieten an das Bündnis Entwicklung hilft und die Aktion Deutschland hilft, Stichwort ARD Erdbeben Südostasien. Spendenkonto DE 53 200 400 600 200 400 600 oder online unter spendenkonto-nothilfe.de. In der Kaffeepause dürften seit heute auf der Hannover Messe vor allem die amerikanischen Strafzölle der Regierung Trump, auch gegen das Gastland Kanada, für viel Gesprächsstoff sorgen. Beim Canadiano. Der wird hier ganz solidarisch serviert statt eines Americano. Deutschland drohen zusätzliche Zölle von 25% bei Autoexporten in die USA. Ja, den Kanadiern droht Ähnliches und so könnte aus manch deutsch-kanadischem Kaffeeplausch wirtschaftlich bald mehr werden. Aus Hannover, Hilke Janssen.
Ein Roboterhund made in Kanada. Hier auf der Hannover Messe spielt er Fußball. Im echten Roboterleben kann er zum Beispiel für Inspektionen durch Rohre laufen. Seit dem Zollstreit mit den USA hat der kanadische Unternehmer Alex Santo ein Problem. Seine Elektronik importiert er aus den USA. Den fertigen Roboterhund verkauft er dann wieder dorthin. Wir sind in beiden Richtungen von Zöllen betroffen, wenn wir unsere Produkte verkaufen, aber auch wenn wir Teile von unseren Lieferanten beziehen. Unsere Produktionskosten sind gestiegen. Wir sind hier, um andere Orte für den Export zu finden. Der Blick auf die USA als Handelspartner hat sich verändert, auch bei vielen deutschen Unternehmen. Der Sensorik-Spezialist Pepperl und Fuchs macht 20% seines Umsatzes in den USA. Von den angekündigten US-Zöllen wären die Mannheimer zwar nicht direkt betroffen, warnen aber vor den Folgen für die Kunden.
Wir sehen im Moment nicht, dass die Amerikaner aus eigener Kraft ihre eigenen Elektroprodukte herstellen kann, in der Menge, wie sie sie heute aus Europa, aber auch aus China kaufen. Das heißt, es wird jede Menge Importe mit hohen Zöllen geben und die Zollkosten, die wird zum Schluss der Verbraucher tragen.
Auch wenn viele deutsche Firmen wegen der US-Zollpolitik besorgt sind, Firmenchef Kegel findet kein Grund zur Panik. Das deutsch-amerikanische Verhältnis müsse einfach neu betrachtet werden.
Also ich würde mal jetzt nicht von so einer Eiszeit reden, sondern wirklich sagen, wir müssen uns darauf einstellen, die Gegenseite will Deals machen, also müssen wir denen Deals anbieten und dann werden wir mit denen auch wieder klarkommen.
Ein möglichst harmonisches Miteinander zwischen den USA und Europa, das wünschen sich auch Rick Kempf und Owen Liebelt aus dem US-Bundesstaat Wisconsin. Die beiden Unternehmer entwickeln einen Elektrolyseur, der grünen Wasserstoff herstellt. Auf der Hannover Messe suchen sie Investoren und neue Kunden aus Europa. Aber deren Verhältnis zu US-Firmen, erzählen die beiden, habe sich etwas abgekühlt.
There may be some unpleasant feelings toward American companies right now.
Es gibt wohl ein paar negative Gefühle gegenüber amerikanischen Unternehmen. Das ist völlig verständlich, das kann ich niemandem verdenken. Aber das wird sich mit der Zeit widerlegen. Wir sitzen alle im selben Boot. Wir werden mit der Zeit wieder zusammenarbeiten. Es wird vielleicht ein paar Jahre dauern. Vielleicht 4. Egal ob Amerikaner, Kanadier oder Deutsche auf der Hannover Messe. Alle haben noch die Hoffnung, dass die für Mittwoch angekündigten US-Zölle doch nicht ganz so hart ausfallen und dass sich die Wirtschaftsbeziehungen früher oder später wieder entspannen.
Dauerwerbesendungen wie diese laufen immer noch im deutschen Fernsehen, locken aber schon lange nicht mehr so viele potenzielle Käuferinnen und Käufer an wie noch in den 90er Jahren. Ja, man könnte denken, was immer wieder so offensiv angepriesen wird, das findet eh keinen Absatz, aber auf eine ähnlich intensive Präsenz setzen auch Influencer auf Social Media, und zwar schon lange, um vor allem jüngere Kauflustige zum Konsum zu verführen. Wer sich da schon schwer beherrschen konnte, könnte es mit der neuen Direktkauffunktion der App TikTok noch schwerer haben. Susanne Jalik und Pascal Nöte berichten.
Shoppen in der Unterhaltungs-App TikTok. Seit heute ist das in Deutschland möglich. Und so sieht das zum Beispiel aus. Der deutsche Modehändler About You präsentiert Kleidung im Livestream. Darunter der Shop, über den man das, was gezeigt wird, direkt kaufen kann, ohne die App zu verlassen.
Finde ich sehr gut. Ist viel praktischer und einfacher.
Was ist praktisch daran?
Ja, man hat ja quasi noch die Ein-Klick-Funktion und kann ja direkt quasi die Ware kaufen, anstatt erst noch länger zu suchen, zu gucken, wo genau, in welchem Shop.
Ich glaube, viele bezahlen da Geld für was, was sie gar nicht brauchen unbedingt. Und ich glaube, es ist eher gefährlich.
Ich wische das immer direkt weg, weil ich finde, ich bin jetzt nicht auf TikTok jetzt aus, jetzt um zu shoppen, sondern einfach nur für Unterhaltung.
Beim Kölner Kostümhändler Deiters sieht man große Chancen in der Verknüpfung von unterhaltsamen Videos und Shopping.
Beim Live-Shopping könnt ihr zum Beispiel diese wunderschöne Jacke shoppen.
Auch Daitas verkauft seit heute via TikTok, verspricht sich hohe Umsätze und neue Kundinnen und Kunden angesichts Millionen deutscher Nutzer.
Wir gehen davon aus, dass sich gerade bei uns mit dem kreativen Content-Team und eben den Artikeln, die wir führen, ein großes Potenzial dahinter steckt. Weil wir haben auf TikTok am Ende 24 Millionen aktive User und da haben wir schon eine große Erwartungshaltung.
Denn welche Videos den Nutzern bei TikTok angezeigt werden, entscheidet ein Algorithmus anhand ihrer Vorlieben. Auch vor Start des TikTok-Shops haben Influencer Produkte auf der App beworben. Um sie zu kaufen, mussten Nutzer aber bisher auf die Webshops der Marken wechseln. Das ist jetzt nicht mehr nötig. Handelsexperten sehen im neuen Shop eine ernstzunehmende Konkurrenz für Plattformen wie Amazon. Für die Nutzer gäbe es aber auch Risiken.
Weil TikTok erschafft, mit den Kundendaten und vor allem dem Einsatz von künstlicher Intelligenz die Kunden anzusprechen, vielleicht auch zu manipulieren.
Womöglich auch dazu, zu viel zu kaufen oder Fake-Produkten aufzusitzen. Außerdem sei unklar, was mit den Nutzerdaten passiert.
Die Kundendaten lagern bei chinesischen Unternehmen, vielleicht auch auf chinesischen Servern, und da haben wir keine Kontrolle. Wir wissen nicht, was damit passiert.
TikTok selbst erklärt, dass der Shop nur für Personen verfügbar sei, die 18 Jahre oder älter sind. Wie genau sie das überprüfen, dazu sagt das Unternehmen nichts. Das Beispiel Großbritannien zeigt, wie erfolgreich das Konzept in Deutschland werden könnte. Hier ist der TikTok-Shop 2021 gestartet und soll laut Marktforschern inzwischen drittgrößter Online-Händler sein. Umso gespannter sind sie bei Daitas in Köln. Zum Start des TikTok-Shops haben sie 6000 Produkte online gestellt.
Und jetzt schauen wir auf weitere Nachrichten heute mit dir, Susanne.
Im März hat der Preisdruck auf die Verbraucher in Deutschland etwas nachgelassen. Laut einer Schätzung des Statistischen Bundesamtes ist die Inflationsrate im Vergleich zum Februar leicht gesunken, nämlich von 2,3 auf 2,2%. Die Preise für Lebensmittel und Dienstleistungen zogen im März allerdings kräftig an. Tanken und Heizen waren dagegen billiger. Der ukrainische Präsident Selenskyj hat die europäischen Partner seines Landes zur Einigkeit aufgerufen. Zugleich warnte er, die Sanktionen gegenüber Russland aufzuheben. Anlass seiner Rede war eine Gedenkveranstaltung für die Opfer von Butscha. Selenskyj und seine Frau Olena stellten Grabkerzen auf. 2022 hatten russische Truppen den Vorort von Kiew für rund einen Monat besetzt. Als die ukrainische Armee die Kontrolle zurückgewann, entdeckte sie Massengräber und dokumentierte zahlreiche Gräueltaten gegen Zivilisten. Russlands Präsident Putin hat per Dekret eine Rekordzahl an Rekruten zum Wehrdienst einberufen. 160.000 Männer zwischen 18 und 30 Jahren sollen bis Mitte Juli eingezogen werden. Das sind mehr als in den vergangenen Jahren. Der Kreml hat die Truppenstärke der Armee seit dem Überfall auf die Ukraine bereits dreimal erhöht. Nach russischen Angaben werden Wehrpflichtige nicht in der Ukraine eingesetzt. Sie waren aber mehrfach in Kämpfe im Grenzgebiet verwickelt. In einem Bergwerk in der nordspanischen Region Asturien hat sich ein schweres Unglück ereignet. Mindestens 5 Arbeiter sind ums Leben gekommen, weitere 4 Menschen wurden verletzt. Laut spanischen Medien wollten die Arbeiter den Abbau von Graphit in der Mine prüfen. Die Fehlfunktion einer Maschine soll das Unglück verursacht haben.
Der Leidensweg von Jesus, der das Kreuz trägt bis zum eigenen Tod, die sogenannte Passion, ist das Fundament des christlichen Glaubens. Passionsspiele wollen die Erinnerung an genau diese Szenen lebendig werden lassen, ja vor allem in den Wochen vor Ostern. Aber nicht nur im bayerischen Oberammergau, der Wiege der Passionsspiele in Deutschland, ist das Tradition, sondern auch in Thüringen, wo Tobias Zuttmann mittendrin war bei der Generalprobe zu den Spielen in Kühlstedt im tiefkatholischen Eichsfeld.
Auf diesen Moment haben sie monatelang hingearbeitet. Die Generalprobe der Passionsspiele in Kühlstedt. Zum mittlerweile 5. Mal werden hier die letzten Tage Jesu vor der Kreuzigung gezeigt. 1996 fing alles an. Damals schenkte Oberammergau der Gemeinde Textbücher. Die Idee eigener Passionsspiele war geboren. Eine Stunde vor der Generalprobe, die letzten Vorbereitungen laufen.
Auch die Schneider haben bis zum Schluss zu tun. Wie lange haben Sie daran gearbeitet?
Tag und Nacht.
Ich muss sagen, die Schauspieler zufrieden mit der Arbeit.
Ja, alles maßgeschneidert, also sehr schön.
Mehr als 300 Menschen sind bei den Passionsspielen dabei, oft ganze Familien. Auch die Brands mit drei Generationen, vom Großvater bis zur Enkeltochter.
Ja, alle Altersgruppen sind dabei. Wirklich, das ganze Dorf kommt zusammen.
Wenige Momente vor der Generalprobe.
Wie ist die Stimmungslage?
Ja, ganz gut eigentlich. Also schon ein bisschen Aufregung, aber ich glaube, das ist auch ganz, ganz normal.
Ein paar Meter weiter laufen die letzten Proben des Chors. Hier singt Mutter Yvonne Brandt.
So schnell bitte genießen, ja?
Die ganze Familie macht mit. Da will ich natürlich nicht zu Hause sitzen. Bühne ist nicht so für mich. Und da ist halt Chor eine gute Möglichkeit.
Tochter Victoria tritt auf der Bühne auf als Sarah. Kurz vor dem Start probt sie noch einmal ihren Text.
Eneas, hör auf! Du weißt nicht, wovon du sprichst. Ich verstehe dich nicht. Du verstehst mich nicht. Und du verstehst ihn nicht. Du bist ein Narr.
Ja, dann bin ich wohl ein Narr. Und was für ein Narr ich das bin.
Die Passionsspiele sind nicht nur für Familie Brandt ein Highlight, sondern für die ganze Region. Kühlstedt, gut 1300 Einwohner, liegt im Nordwesten Thürings. Vater Peter Brandt führt uns herum. Das Dorf ist seit jeher katholisch geprägt, wie das gesamte Eichsfeld.
Glaube gibt mir unheimlich viel Halt im Leben. Genau. Zu wissen auch, dass der Tod eigentlich nicht das Letzte ist. Ja.
Und die Passionsspiele, tragen die dazu bei?
Ja, mit Sicherheit. Das ist ja ein Stück weit auch ein Glaubenszeugnis. Ja.
Leitgedanke der Inszenierung in diesem Jahr, der Umgang mit Andersdenkenden.
Wir regen zum Nachdenken an. Wir wollen auch den Leuten nichts mit auf den Weg geben, außer das, was sie selbst aus dem Spiel mit nach Hause nehmen. Und das wäre schon genug.
Kurz bevor es losgeht, letzte Anweisung.
Ihr müsst wirklich schön laut rufen, gell? Ehebrecherin, Sünderin und sich bitte darauf begrenzen und nicht selber Worte finden, die da nicht in die Kirche gehören. Naja, ja. Weiß ja nicht, manchmal, wenn die Pferde durchgehen, was da so alles noch. Ne? Okay.
Gute 4 Stunden dauert der Auftritt. Am Ende Erleichterung bei Familie Brandt.
Ja gut, also ich fand, das ist gut durchgelaufen.
Ja, wir sind alle zufrieden.
9 Vorführungen geben die Kühlstedter bis Mitte April. Das Interesse ist groß, alle Veranstaltungen sind ausverkauft.
Es ist schön, dass das ganze Dorf hier sowas auf die Beine stellt.
Das ist schon bombastisch, das ist ergreifend schön, wenn man das sieht. Ne?
Das ist auch ein Glaubenserlebnis, ne? Ein Erlebnis für den Glauben.
Und ein Erlebnis auch für die Gemeinschaft und das Miteinander in Kühlstedt.
Tja, und morgen starten wir in den April. Und der macht ja bekanntlich, was er will. Sven, wird er wettertechnisch denn tatsächlich unberechenbar?
Zunächst mal gar nicht, Julia. Zunächst mal hat er einfach Lust, berechenbar zu sein. Präsentiert Sonne und zunehmende Wärme. Und, glaube ich, viele Menschen, die sich drüber freuen. Aber es gibt immer so einen kleinen Wehmutstropfen da drin. Und das hat zu tun mit der Trockenheit. Es ist viel zu trocken. Und ich möchte kurz darauf aufmerksam machen, Wolken sind ja durchaus unterwegs, hier eingefangen von Jürgen Grundelsweiser, aber Regen fällt fast keiner raus und der März war extrem zu trocken. Er ist ja nun zu Ende, nur noch wenige Minuten März gibt's und überall hier, wo rot ist, da ist der Beitrag des Regens unter 25%. Wir gucken mal nach Lübeck, da sind nur 6,1 Liter gefallen. Jetzt habe ich noch eine nette Kurve vorbereitet. Man sieht nämlich auf folgender, einmal hier den Mittelwert des langjährigen Mittels 1991 bis 2020. Und dann sieht man hier die Kurve für 2025. Bis 13. Januar war es ein bisschen zu nass, aber danach eigentlich nur noch zu trocken. Kaum Niederschläge gefallen. Das Delta immer größer. 61 Liter sind es, 157 müssten es sein. Also wir brauchen Regen, gerade jetzt, wo die Pflanzen so richtig loslegen zu blühen und zu grünen. Da brauchen sie Feuchtigkeit. Die kriegen sie unmittelbar noch am Alpenrand. Da gibt es ein paar Tropfen ab 800 Meter Flocken. Sonst wird das Ganze in der Nacht zunächst zusammenfallen. Morgen im Tagesverlauf am Alpenrand in Bayern noch länger trüb. Später bekommen wir dann Quellwolken und vor allen Dingen nach Nordwesten immer mehr Sonnenschein. Frühtemperaturen, Altmark, Lüneburger Heide und Schleswig-Holstein leicht frostig, sonst 0 bis 4 Grad. Morgen Nachmittag im Rheinland bis 17, für die meisten 10 bis 15, am Alpenrand 6 und dann die nächsten beiden Tage. Viele freuen sich. Ja, die Trockenheit ist das Problem, aber sonst bis 22 Grad, Julia.
Oh, verlässlich schön. Dank dir, Sven. Soweit unsere Tagesthemen für heute. Hier im Ersten geht es direkt weiter mit einer Bilanz zur Teillegalisierung von Cannabis.
Sie war vor genau einem Jahr in Kraft getreten.
Ja, und hier begrüßt Jesse Wellmer Sie dann morgen Abend in der Halbzeitpause des DFB-Pokals. Wir wünschen Ihnen einen schönen Abend heute.
Tschüss.